SRF 3.
Notnagel oder Sargnagel? Der Nationalrat will bei bestimmten Entwicklungen Rentenalter 67 und legt der Rentenreform womöglich ein Ei damit. Menschliches oder technisches Versagen? Die Luftwaffe verliert erneut zwei Mitarbeiter sowie einen Super Puma und spricht von einem touchierten Stromkabel. Absicht oder Unglück? Der Bericht zum Abschuss der MH17 über der Ukraine lässt Russland äußerst verdächtig erscheinen. Fliehen oder sterben? Die Angriffe von Luft und Boden auf die syrische Stadt Aleppo treffen erneut Spitäler und Zivilisten. Im Studio ist Isabel Meissen. Hat der Nationalrat der Rentenreform heute den Todesstoß verpasst? Kritiker sehen es so, denn er hat einen Automatismus beschlossen, der als chancenlos gilt für die Abstimmung. Das Rentenalter soll automatisch auf 67 Jahre steigen, wenn die AHV arg in Schieflage gerät. Dominik Meyer im Bundeshaus mit diesem Modell. Wann wäre Rentenalter 67 denn frühestens Tatsache?
Ja, weder morgen noch übermorgen, frühestens in 17, 18, 19 Jahren könnte es soweit sein. Aber die Politik, die hätte vorher noch Zeit, Rentenalter 67 abzuwenden, andere Wege zu finden, um ein Finanzloch zu stopfen bei der AHV. Also es ist eher eine Drohkulisse als ein Beschluss, Rentenalter 67. Aber mit dem heutigen Entscheid ist das Tabu höheres Rentenalter definitiv gebrochen.
Aber Umfragen sagen, an der Urne hätte dieses Rentenalter 67 keine Chance. Warum versucht es der Nationalrat trotzdem mit diesem Manöver?
Durchgesetzt hat sich ja die rechte Ratshälfte, also FDP und SVP zusammen mit den Grünliberalen. Sie sagen, Rentenalter 67 ist wirklich nur ein Notnagel, für den äußersten Fall gedacht. Und für eine mögliche Abstimmung, eben wegen dieser schwierigen Ausgangslage, haben sie einen taktischen Kniff beschlossen. Sie haben diesen Rentenalter 67-Entscheid abgekoppelt vom Rest der grossen Rentenreform. Bei einem Nein würde also nicht die gesamte Reform abstürzen. Aber, das muss man auch noch sagen, überhaupt muss zuerst der Ständerat noch Ja sagen zu dieser, sagen wir, Drohkulisse, Rentenalter 67. Und das ist sehr, sehr, sehr ungewiss, eher unwahrscheinlich, dass da der Ständerat überhaupt Ja sagt und dass es überhaupt zu dieser Abstimmung kommt.
Vieles ist noch im Fluss. Zu anderen Punkten in diesen Minuten debattiert der Nationalrat über unsere Pensionskassenrenten. Da drohen deutlich tiefere Monatsrenten. Worauf läuft es da hinaus?
Ja, die tieferen Monatsrenten, die sind bereits beschlossene Sache im Nationalrat. Da gab es nur wenig Widerstand von links. Es ist nun mal so, wir werden immer älter und an den Finanzmärkten gibt es kaum mehr Renditen auf unser Pensionskassengeld. Klar ist, die Politik will die Einbußen, die es geben wird, abfedern, kompensieren. Es geht da um mehrere hundert Franken im Monat. Wie genau dieses Abfedern, diese Kompensation laufen soll, das ist die umstrittene Frage, die im Moment heiß diskutiert wird.
Und wie soll das genau funktionieren?
Also der Nationalrat ist auf ein Modell eingeschwenkt. Das bedeutet, dass die Erwerbstätigen, also die jüngeren Menschen, nicht die Pensionierten, deutlich mehr von ihrem Lohn einzahlen müssen in die Pensionskasse, deutlich mehr als heute. Die Idee ist, dann sparen wir mehr Geld an, bis wir pensioniert sind und die späteren Kürzungen dann bei den Monatsrenten, die wären dann in Franken nicht mehr so hoch oder fast gar nicht mehr vorhanden. Nur eben mehr Geld einzahlen in die Pensionskasse, klar, das belastet die Erwerbstätigen sehr stark, vor allem junge Leute, die dann jahrzehntelang mehr einzahlen. Ein Beispiel, wer 34 Jahre ist, etwa 70'000 Franken verdient, der müsste 1'500 Franken mehr einbezahlen in die Pensionskasse als heute. Also das ist sehr, sehr umstritten. Auch hier der Ständerat, ob er dem zustimmt, sehr, sehr offen. Er hat andere Ideen.
Wir werden wieder darüber sprechen. Vielen Dank, Dominik Meyer. Böses Déjà-vu für die Schweizer Luftwaffe. Kurz nach dem Absturz eines FA-18-Jets verliert sie einen Super Puma-Helikopter. Die zwei Piloten sterben. Sie sind heute Mittag im Gotthard-Gebiet verunglückt. Christian von Burg.
Der Helikopter war unterwegs im Rahmen einer OSZE-Mission, sagt Luftwaffenchef Aldo Schellenberg.
Es wurde eine Anlage besichtigt im Rahmen dieser OSZE-Inspektion. Die Leute wurden eben ausgeladen und der Helikopter flog dann weiter.
Danach hat er eine Stromleitung touchiert, ist abgestürzt und ausgebrannt, wie Armeechef André Blattmann gegenüber SRF bestätigt hat. Alle Flüge mit Super Pumas der Schweizer Armee werden nun vorerst eingestellt. Luftwaffenchef Schellenberg zeigte sich tief erschüttert, knapp einen Monat nach dem Absturz eines Kampfflugzeuges schon wieder zwei Piloten verloren zu haben. Mit den vier französischen Offizieren der OSZE-Mission waren auch schweizerische Begleitpersonen auf dem Gotthardpass abgesetzt worden. Gemäß Gotthard-Hospiz waren insgesamt 10 Militärpersonen zum Mittagessen angemeldet. Der Flug sei aber kein Vergnügungsausflug am letzten Tag der Mission gewesen, sondern Teil der Inspektion, sagt Schellenberg.
Und jetzt zu weiteren Nachrichten. Patrick Seiler hat sie heute zusammengestellt.
Der weltgrößte Braukonzern Anheuser-Busch InBev übernimmt definitiv den zweitgrößten Konkurrenten SAB Miller. Die Aktionäre von beiden Unternehmen stimmten der Übernahme zu. Sie umfasst umgerechnet rund 100 Milliarden Franken. Es handelt sich um den größten Zusammenschluss zweier Firmen in der britischen Unternehmensgeschichte. SAB Miller hat seinen Sitz im Vereinigten Königreich. Zu Anheuser-Busch InBev gehören Marken wie Beck's, Budweiser oder Corona. SAB Miller vertreibt Miller und Foster's. Der Smartphone-Pionier BlackBerry will künftig selbst keine Smartphones mehr entwickeln. Diese Arbeit soll an Partner ausgelagert werden, teilt das Unternehmen mit. Stattdessen will sich BlackBerry auf die Entwicklung von Software konzentrieren. Das Unternehmen verbuchte im letzten Quartal einen Verlust von fast 400 Millionen Dollar. Der einstige Smartphone-Pionier kam mit seinen Geräten zuletzt auf einen Marktanteil von 0,1%. In Japan haben Archäologen bei Ausgrabungen einer Burgruine Münzen gefunden aus dem alten Rom. Es handelt sich um 10 Bronze- und Kupfermünzen, zitieren verschiedene Medien das Ausgrabungsteam. Der Fundort ist die Katsuren-Burg im Süden der Insel Okinawa. Noch ist unklar, wie die Münzen dorthin gelangt sein könnten. Die Burg wurde etwa um das Jahr 1400 errichtet. Die ältesten nun gefundenen Münzen stammen laut den Forschern aber vermutlich aus der Zeit von 300 bis 400 vor Christus. Und noch der Blick auf die Börsendaten von SIX Financial Information. Der Swiss Market Index liegt bei 8215 Punkten plus 0,5%. Der Dow Jones Index in New York fällt um 0,1%. Der Euro wird zu einem Franken 0,888 gehandelt und der Dollar zu 97,29 Rappen.
Info 3 Abend.
Wer hat das Passagierflugzeug MH17 der Malaysia Airlines 2014 über der Ukraine abgeschossen? Diese Frage hat ein internationales Ermittlerteam untersucht und heute in den Niederlanden die Resultate vorgelegt. Sie zeigen, eine russische Luftabwehrrakete hat die Maschine vom Himmel geholt. Elsbeth Gucker.
Natürlich müssten die Richter letztendlich entscheiden, sagte Fred Westerbaker vom internationalen Ermittlerteam. Aber sie hätten inzwischen so viel Beweismaterial gesammelt, dass sie an ihren Schlussfolgerungen nicht im geringsten zweifelten.
Natürlich ist es uiteindelijk aan een rechter om hierover een definitief oordeel te geven.
Aufgabe der Fahnder und Staatsanwälte ist es, herauszufinden, wer verantwortlich ist für den Abschuss von MH17 und damit für den Tod der 298 Passagiere. Zu diesem Zweck haben die Beamten aus den betroffenen Ländern, der Ukraine, Australien, Malaysia, Belgien und den Niederlanden, alle diese Beamten haben in den letzten Monaten 5 Milliarden Internetseiten katalogisiert, eine 500.000 Fotos und Videos begutachtet, 150.000 Telefongespräche ausgewertet und fast 1.500 Wrackstücke aus mehreren Dutzend Containern bestimmt. Und sie haben den Weg der für den Abschuss verantwortlichen Luftabwehrrakete von Russland ins Gebiet der prorussischen Rebellen zum Abschussort auf einem Feld minutiös festgelegt, sowie den Weg der Abschussrampe am Tag nach dem Abschuss zurück nach Russland. Die Fahnder legten diesen Weg anhand von Handydaten, Fotos und hunderten Zeugenaussagen von Menschen vor Ort, die den Transport oder sogar den Abschuss der Rakete gehört und gesehen haben. Abschussursache und Abschussort stehen für das Team also fest. Aber eigentlich haben die Ermittler den Auftrag, mutmaßliche Täter anzuklagen und dafür zu sorgen, dass ihnen der Prozess gemacht wird. Soweit sind die Fahnder aber noch nicht.
Wir haben inmiddels schon 100 Personen im Bild, die auf der einen oder andere Manier.
Sie hätten inzwischen 100 Personen im Visier, die entweder etwas mit dem Transport der Bugrakete oder mit deren Abschuss zu tun hätten, sagte Fred Westerbeke. Ob diese Menschen auch alle verdächtigt werden, wollte der Ermittler nicht sagen. Dafür sei es noch zu früh.
Elsbeth Gucker hat berichtet, vielen Dank. Und gerne wüssten wir natürlich, wie Russland auf diese schweren Vorwürfe reagiert. Wir haben unseren Moskau-Korrespondenten, unseren Russland-Korrespondenten auf Platz, aber wir versuchen derzeit noch die Leitung aufzubauen. Darum ziehen wir ein anderes Thema vor und kommen später darauf zurück. Schlimmer als in einem Schlachthaus sei die Lage in der syrischen Stadt Aleppo, sagt heute UNO-Generalsekretär Ban Ki-moon. Denn dort kulminiert der Krieg auf unfassbare Weise. Tausende Rebellen haben sich dort verschanzt. Dazu harren mehr als 200'000 Zivilisten aus im Bombenhagel. Zusätzlichen Druck macht das Regime jetzt mit einer Bodenoffensive. Nahostkorrespondent Philipp Scholkmann verfolgt die Lage von Beirut aus.
Erfolgsberichte am syrischen Staatsfernsehen. Die Truppen Assads melden die Rückeroberung eines Quartiers im Norden von Aleppo. Dieser Stadt, die einmal Syriens pulsierende Wirtschaftsmetropole war, längst aber zum Symbol für alle Schrecken dieses Kriegs geworden ist. Hunderttausende sind geflohen, Tausende Opfer von Kämpfen geworden, seit die Rebellen aus dem sunnitischen Umland von Aleppo den Krieg vor 4 Jahren in die Stadt trugen. Teile der Altstadt sind zerstört und einzelne Wohnquartiere. Präsident Assad hat mehrfach klargemacht, dass er alle, die gegen den Staat, also sein Regime, die Waffen erheben, als Terroristen betrachte und dass er gedenke, jeden Quadratzentimeter des syrischen Territoriums zurückzuerobern. Wie schon in Homs oder in belagerten Vorstädten von Damaskus geschieht dies offensichtlich ohne die geringste Rücksicht auf die Zivilbevölkerung. In der Luft werden die syrischen Truppen von Russland unterstützt, am Boden von schiitischen Milizen, die von Iran kommandiert werden. Im belagerten Ostteil von Aleppo steht ein Reporter eines Oppositionskanals vor den Trümmern eines mehrstöckigen Hauses. Eine Hilfsorganisation meldet, 2 weitere Spitäler seien beschossen worden. Bilder der Oppositionsmedien zeigen Kinderleichen noch halb unter Trümmern, Retter, die verzweifelt nach Überlebenden suchen, schreiende Angehörige. Die Bomben des Regimes treffen Stellungen der Rebellen, Tunnelsysteme, aber offensichtlich auch zivile Einrichtungen, Schulen, Spitäler. Während die Rebellen ihrerseits den regierungskontrollierten Teil der Stadt beschießen. Die internationalen humanitären Organisationen rufen dazu auf, wenigstens für die Schwerverletzten einen Korridor nach draußen zu schaffen. Es gibt keinen, sagt ein Sprecher einer Rettungsorganisation vor Ort. Es gibt auch keine Versorgung mehr mit Nahrungsmitteln nach drinnen, nur das Versagen der Weltgemeinschaft, deren Unfähigkeit oder Unwillen, der Zerstörung in Syrien ein Ende zu setzen. Dieser Krieg werde auf dem Schlachtfeld entschieden, sagte der Generalsekretär der schiitischen Hisbollah-Miliz Hassan Nasrallah, dessen Truppen auf Assads Seite kämpfen. Eine politische Lösung sei nicht in Sicht. Und auch die belagerten Islamisten zeigen keine Bereitschaft aufzugeben. Ein Rebellenkommandant meldet heute im Gegenteil, die Aufständischen hätten für den Kampf von ihren Sponsoren leistungsfähigere Raketenwerfer erhalten.
Info 3 Abend.
Jetzt nochmal zurück zu MH17, dem abgeschossenen Passagierflugzeug der Malaysia Airlines. Russland steht unter einem schweren Verdacht nach diesem Abschlussbericht, das haben wir soeben gehört. Die Leitung zu David Nauer in Moskau steht unterdessen zumindest per Telefon. Tja, Russland hat bisher jede Beteiligung von sich gewiesen. David, angesichts dieser Faktenlage, wie sieht das jetzt heute aus?
Der Kreml streitet nach wie vor ab, irgendetwas mit dieser Tragödie zu tun zu haben. Der Sprecher von Präsident Putin sagte heute, man könne beweisen, dass das Flugzeug eben nicht von den prorussischen Rebellen abgeschossen wurde. Mit anderen Worten, die Ukrainer waren es wahrscheinlich. Besonders glaubwürdig scheinen mir diese Behauptungen aus Russland aber nicht zu sein, denn der Bericht aus den Niederlanden steht ja nicht völlig im luftleeren Raum. Er bestätigt vielmehr die Ergebnisse von mehreren anderen unabhängigen Untersuchungen. Und natürlich weiß auch der Kreml, dass er damit so gut wie überführt wurde. Doch ich denke, Moskau wird dennoch weiter eisern alles abstreiten, weil sonst müsste jemand ja zugeben, mehrfach gelogen zu haben. Und das wäre ein Gesichtsverlust, den sich Russland nicht leisten kann.
David Nauer mit einem technischen Hosenlupf aus Moskau. Vielen Dank. Info 3 ist das straffe Newsmagazin von Radio SRF. Im Studio heute waren Yvonne Lambricker und Isabel Meissen.
Sendung von SRF3. Mehr Informationen und Podcasts auf srf3.ch.